Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Wann und wo auch immer ihr diese neue EKG-Podcast-Folge hört. Carsten war wieder unterwegs, aber sitzt heute mit dem charmanten, intelligenten, gut aussehenden Chris an einem virtuellen Tisch.
Hallo Carsten, hi.
Hallo. Ich musste kurz zucken, weil es gibt tatsächlich etwas noch zu der Folge zu sagen, ohne dass wir es in dieser Folge hören, aber wahrscheinlich zu Weihnachten.
Hat das mit Tischen zu tun oder was?
Ja, im weitesten Sinne Tim, den wir gleich hören werden zum Thema ECMO und angrenzenden Themen, den ich auf dem ECMO-Symposium in Hamburg sprechen durfte, saß mit mir an einem echten Tisch im zweiten Untergeschoss und eine Elektrolok kam vorbei.
Eine Elektrolok im Raum oder draußen an den Gleisen?
Im Krankenhaus, im Marienhospital in Hamburg. Und
fährt ein Zug.
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es schon interessant genug ist, dass wir Tim einmal lauschen. Tim Daron, der sehr, ja, schnörkellos nochmal ein paar wichtige Details gibt rund um die ECMO-Versorgung. Wir hatten ja vor Jahren, muss man ja schon fast sagen, den Tobias Wittler, der auch in Hamburg war, aber wir wollen ja immer auch neue Leute vors Mikro, der uns was über ECMO erzählt hat, und Tim gibt hier nochmal ganz wertvolle Einblicke aus dem ECMO-Netzwerk heraus, von diesem Kongress, aus seiner Arbeit und angrenzenden Themen, und ich bin sehr neugierig, was ihr dazu sagt. Also es ist eine sehr fachpraktische, sehr nischenbelastete Folge wieder um das Thema ECMO. Allerdings, wenn ich mir so unsere Zahlen angucke, gehört diese Folge von Tobias Wittler zu den meistgehörten. Deswegen bin ich gespannt, was hier passiert.
Ich finde es super interessant, dass es zu einem einzelnen Verfahren ein extra Symposium gibt.
Und ein extra Netzwerk, was sich gegründet hat, weil sie halt festgestellt haben, dass immer wieder die gleichen Fragen pflegerisch auftauchen und aus der Not heraus. Also die Kliniken sagen, komm, wir machen ECMO, und auf einmal wird was angeschafft und die Ärzte kümmern sich um die Medizin. Tatsächlich wird bei diesem Verfahren in Deutschland recht wenig auf Pflegequalität gesetzt. Die Leute werden nicht wirklich strukturiert eingearbeitet. Es ist nicht überall curricular verankert, auch nicht in den Fachweiterbildungen. Es liegt ein bisschen dran, wo du deine Fachweiterbildung machst, und deswegen haben die Kollegen hier rund um Tobias Wittler, Tobias Ochmann und vielen anderen gesagt, sie gründen mal ein loses Netzwerk zum Informationsaustausch für Pflegende von Pflegenden und Kardiotechniker, um mal zumindest dort intern für eine gewisse Qualitätssicherung zu sorgen. Weil eins ist klar, ECMO wird in Deutschland viel zu häufig meiner Meinung nach gemacht und vor allen Dingen in viel zu kleiner Fallzahl, als dass man sich wirklich spezialisieren kann. Aber die Menschen, die wir hier, unter anderem Tim, am Mikro haben, die machen es tagtäglich, und das muss man auch bei so einem Verfahren.
Wie viele Personen waren auf diesem Symposium?
119.
Okay, na gut. Mehr als genug.
Das ist mehr als genug, und es hätten auch noch mehr sein können, aber mehr Stühle gab es nicht, deswegen wusste ich die Zahl jetzt relativ genau. Ich glaube, man hat morgens 60 reingestellt und dann hatte irgendjemand gesagt, hier fehlen aber noch eine weitere 79 Stühle oder so ähnlich war die Geschichte. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung von allen Facetten. Anatomie, Physiologie, Technik, Netzwerkaustausch, eine super runde Sache. Und natürlich, die allermeisten kennen wir hier aus der DGIN. Das Netzwerk ist jetzt nicht direkt angeschlossen, aber mit uns freundschaftlich, schwesterlich verbunden. Von daher kann man nur sagen, reinhören. Und wer mit den Menschen dort in Kontakt treten möchte, wir schreiben es in die Shownotes. Das ECMO-Netzwerk hat eine Homepage, einen Newsletter, wo ihr euch anmelden könnt, völlig unverbindlich, kostenfrei, und schließt euch da gerne an.
Dann geht's los in die Folge, oder?
Dann geht's los. Für dieses konstruktive Gespräch habe ich den charmanten, intelligenten, gut aussehenden, zu Späßen, früher auch Fußball spielenden emsländischen Tim vor mir, der irgendwie aus Hannover kommt und trotzdem hamburgerisch spricht. Das wird er uns gleich nochmal erklären. Und in dieser Folge, wir sind mit dem EKG on Tour, senden wir zeitverzögert vom ersten ECMO-Netzwerksymposium aus dem Marienkrankenhaus in Hamburg. Moin Tim.
Moin Carsten.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es da draußen irgendjemanden gibt, der dich nicht kennt, aufgrund deiner großartigen, charmanten Art und Weise in der Pflegefachwelt unauffällig, aber immer wieder was nach vorne zu tragen, stell dich den Hörenden doch mal vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du so, wenn wir hier nicht gerade sitzen?
Ja, ich bin Tim Daron, bin Fachkrankenpfleger für Intensiv- und Anästhesiepflege, arbeite auf der Allgemeinen Internistischen Intensivstation der Medizinischen Hochschule in Hannover und bin da seit Mitte letzten Jahres auch Teil des Leitungsteams, einer der stellvertretenden Leitungen dort, und beschäftige mich viel intern mit dem Thema Frühmobilisation, ECMO, ECMO-Mobilisation. Und das sind so meine Steckenpferde, bin Teil des ECMO-Netzwerks, anfangs ja ECMO-Netzwerk Nord. Wir haben uns jetzt für den Süden geöffnet und sind jetzt seit längerem auch das ECMO-Netzwerk. Führen da einen regen Austausch, haben eine wirklich gut laufende Chatgruppe, wo wir, wenn wir kleine Probleme im Klinikalltag haben, uns dann kurzfristig gegenseitig helfen. Es ist ein sehr lebendiger Austausch, macht Spaß mit den Kollegen und ja, es ist ein großes, ein wachsendes Netzwerk, von dem wir alle profitieren.
Mhm. Schon mal drüber nachgedacht, das ins Netz zu stellen, in so eine Art Forum, Community, geschützt mit Passwort, dass nur die Mitglieder daran können und wer kann überhaupt Mitglied werden?
Mitglied werden kann im Prinzip jeder, der sich mit ECMO auseinandersetzt. Wir haben die Formularien so, dass es auch den offiziellen Weg gehen soll, dass man über ein Anmeldungsformular in Rücksprache mit seiner Pflegedirektion die Anmeldung ausfüllt und dann kann man ganz niederschwellig Mitglied des ECMO-Netzwerks werden.
Okay, also man braucht eine klinische Anbindung.
Ja.
Okay.
Bis jetzt, so ist es bis jetzt. Freelancer, ich denke, wir verschließen uns niemandem.
Und ist es Pflege, Therapie, Ärzte gemischt oder wie läuft das?
Es ist eine Gruppe aus Pflegenden und KardiotechnikerInnen und aktuell haben wir noch keine Kollegen aus der Therapie. Wir haben auch erstmal uns bewusst für ein pflegerisch-kardiotechnisches Team sozusagen entschieden. Genau.
Mhm. Du sagtest gerade, du bist Teil eines Leitungsteams. Ich weiß, dass die Freiburger so ein Dreigestirn haben. Wie macht ihr das denn da an der MHH?
Wir möchten da auch gerne hin.
Hm.
Ich habe mal im Rahmen eines internen Förderprogramms war ich über Erasmus in Zürich und habe mir da genau das angeguckt. Ich bin bei den Pflegeexperten mitgelaufen und die leben da ja Shared Governance. Und ich war da in mehreren Sitzungen. Es war einmal die Gesamtsitzung von den Pflegemanagern sozusagen, von den Fachexperten und den Berufsbildnern. Also Pädagogik, Management und Wissenschaft vereint und die haben dann sich wöchentlich getroffen, um ja die Entscheidung gemeinsam zu treffen, wie wollen sie auf Station arbeiten. Die einzelnen Ebenen treffen sich dann noch regelmäßig, also die Berufsbildner, die Manager und die Wissenschaftler. Das ist dann sozusagen die obergeordnete Ebene und auf Stationsebene gibt es dann auch immer nochmal die Berufsbildner, die Wissenschaftler und die Manager dann sozusagen. Man redet sehr viel miteinander. Ich habe das als sehr, sehr förderlich wahrgenommen. Man hat Entscheidungen gemeinsam getroffen und ja, was da so an Akademisierungsgrad in der Schweiz ist, das ist schon phänomenal. Also ist toll und ist ein gutes Vorbild. Das Wissen habe ich sozusagen auch mitgenommen und bei uns mal vorgestellt und wir sind auf dem Weg dahin.
Das ist gut. Du bist Fachkrankenpfleger, strebst du so einen APN-Weg an?
Schon, genau. Ich befinde mich derzeit am Ende meines Bachelorstudiums, habe jetzt das erste Exposé eingereicht, die erste Version und muss jetzt nur noch meine Bachelorarbeit schreiben und möchte mittelfristig auch noch einen Master, auch gerne Richtung APN machen, aber den werde ich nicht direkt anschließen. Ich bin jetzt zweifacher Papa, der Kleine ist jetzt 6 Monate und jetzt ist erstmal nochmal ein Jahr arbeiten und Familie und nicht noch arbeiten, Familie und studieren.
Und du engagierst dich ja ehrenamtlich jetzt nicht nur hier im Netzwerk, auch bei uns in der Deutschen Gesellschaft Internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Wo siehst du da so den Weg für die Pflegenden in Deutschland hingehen? Oder ich frage mal erstmal, was war das Thema deiner Bachelorarbeit?
Ich möchte was machen oder ich mache was zum Thema Mobilisation von Wachecmo-Patienten vor Lungentransplantation. Ich werde da eine Literaturanalyse machen und möchte davon dann Handlungsempfehlung für den Alltag, für die Teams ableiten.
Und dazu hast du ja gerade auch zumindest annähernd einen Vortrag gehalten, da kommen wir ja gleich wahrscheinlich nochmal drauf.
Ja.
Dieses Bridging to Transplantation, also ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung. Wir haben eine Folge mit dem wundervollen Tobias Wittler, der maßgeblich die VV-ECMO hatte, venovenös. Bridging to Transplantation, ist das immer VA oder kann das auch VV sein, um das schon mal vorwegzunehmen?
Im Rahmen der Lungentransplantation ist es häufig VV. Es ist tendenziell seltener VA, wenn es jetzt um Lungentransplantation geht. VA ist, wenn Patienten eine pulmonalarterielle Hypertonie haben, also einen Lungenhochdruck.
Mhm.
Dann haben die Probleme häufig mit dem rechten Herzen auch. und haben Probleme mit einer Vorlast, also eine sehr, sehr stark erhöhte Vorlast. Und in dem Fall entlasten wir das rechte Herz und darüber auch die Lunge mithilfe der VA-ECMO. Aber in der Regel haben die Patienten vor Lungentransplantation hauptsächlich Oxygenierungs- oder Probleme mit der Dekarboxylierung, also mit dem CO2-Eliminieren. Und da ist die VV-ECMO das Mittel der Wahl, also die venovenöse ECMO das Mittel der Wahl.
Und wenn wir jetzt schon in die Transplantation eingestiegen sind, es gibt ja auch Bereiche, wo man Herz-Lunge als Kombination transplantiert. Ist das was, was ihr auch macht, oder seid ihr reine Lungentransplantation?
Also bei uns in der Klinik transplantieren wir im Prinzip alle Organe, haben seltener...
Alle, die gehen.
Wie bitte?
Alle, die gehen.
Ja, alle, die transportabel sind.
Gut.
Na, genau.
Weil sonst wäre ich jetzt sehr neugierig. Ah,
genau, also die klassischen Transplantationsorgane haben wir in unserem Repertoire. Mhm. Seltener Herz-Lungen-Transplantation. Transplantationschirurgie an sich ist natürlich extrem aufwendig, aber die Herz-Lunge oder gibt auch die Variante der Lungen-Leber-Transplantation. Das sind sehr, sehr extreme Situationen, die auch bei uns trotz der Zentrumsgröße sehr, sehr, Gott sei Dank, muss man sagen, sehr selten sind.
Das stimmt, weil da stecken ja einige Ereignisse, Lebensgeschichten dahinter, bis man auf der Liste so weit oben ist, weil wir haben einen Mangel an Organen, das muss man so sagen. Trägt das ja nicht unbedingt zur Genesung dabei, und das ist immer so dieser Balanceakt von, eigentlich trifft es den relativ Jungen relativ früh mit der Diagnose und braucht dann trotzdem Zeit, bis er gelistet ist. Du sagtest, du warst in der Schweiz gucken. Kennst du, und ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, nein, den Unterschied zwischen der Transplantationsliste von uns, sage ich jetzt mal, DSO und europäisch und Schweiz, weil die Schweizer haben ja ein anderes System, so viel ich weiß.
Ich glaube, bei den Schweizern war es ja auch so, dass nicht nur der Hirntod entscheidend ist bei der Transplantation, sie können auch im Rahmen von Herzversagen transplantieren. Meines Wissens nach machen es die Spanier auch. Und die Spanier haben weltweit die meisten Organe entnommen und vor allem weltweit auch die meisten, die bereit sind oder die sich bereit erklärt haben, Organspender zu werden. Und spannend ist, dass es ja ein sehr hochkatholisches Land ist. Das finde ich spannend in der Situation, dass der Körper nach dem Tod ja immer noch was Sakrales eigentlich ist.
Richtig.
Und dass man sich trotzdem entscheidet, wahrscheinlich auch aus der religiösen Überzeugung, dass der Tod in der einen Situation natürlich was Schreckliches ist, aber wiederum die Möglichkeit gibt, ein anderes Leben zu retten. Und ich selber bin nicht christlich, aber ich finde das schon eine sehr christliche Idee und einen christlichen Gedanken.
Ist ja auch der Grund, warum die Kirchen das grundsätzlich unterstützen, also genau mit dieser Begründung. Wenn ich jetzt was Falsches sage, schreibt es mir in die Kommentare, aber es ist der letzte Stand, den ich hatte, dass alle Kirchen, also zumindest weiß ich es definitiv von allen katholischen, da gibt es ja verschiedene, und allen diakonischen, evangelischen, dass die das unterstützen. Wie es im Islam ist, wüsste ich jetzt gerade nicht. Ich würde spontan sagen, es ist nicht generell verboten, weil der Islam in seiner Grundauslegung, wie alle Weltreligionen, also jede Art von fanatischer Auslegung ist schlimm. Das haben die Katholiken auch schon hinter sich. Ich meine, dass das Helfen, das Mitmenschliche, wie du gerade sagtest, weit oben drüber steht. Aber der Unterschied, der irreversible Hirnschaden versus, dass wir einen reinen Herzstillstand haben, wo wir dann davon ausgehen, dass dieser Herztod in dem Moment auch nicht mehr reversibel ist. Da müssen wir mal eine separate Folge drüber machen. Die Neurologen in Deutschland befassen sich gerade damit, und in der Sektion Koma und Bewusstseinsstörung, seid neugierig, meldet euch gerne mal bei der DIVI an. Über die DGIN ist eine Doppelmitgliedschaft möglich, wird das immer sehr spannend diskutiert, und ich finde die Herangehensweisen ganz spannend. Und wir haben gerade eine Folge aufgenommen mit Daniela Jacobs, wo sie diesen Walk of Honor beschreibt, ein wunderschönes Projekt, wenn jemand als Organspender zur Verfügung steht und transplantiert wird, was die da an der Uniklinik Bonn machen mit einer letzten Ehre, die erwiesen wird. Ich habe diesen Vortrag bei den Sylter Palliativtagen hören dürfen, da ist kein Auge trocken geblieben. Und das hat andere auch dazu bewogen, nochmal über Organspende nachzudenken, nicht aus dem sakralen Gedanken heraus, sondern aus dem, wie würdevoll ist das denn? Aber das kann man sehr würdevoll gestalten, da wollen wir nicht hin. Wir gehen mal zurück zu deiner Bachelorarbeit, deiner Tätigkeit, medizinische Intensivstation. Wieso ist da die Berührung zu Lungentransplantation? Weil bei Transplantation denke ich jetzt an ein operatives Fach. Ihr versorgt es jetzt auf der internistisch, wahrscheinlich interdisziplinären Intensivstation. Führ uns da mal so in deine Welt dieser Intensivstation kurz ein.
Genau, wir sind Deutschlands größtes Lungentransplantationscenter und halt das größte Organtransplantationscenter insgesamt, aber vor allem sind es die Lungen. Wir sind seit vielen Jahren bereits für die MAH-Transplantation, Lungentransplantation durch und haben ein wirklich gut laufendes Transplantationsprogramm. Das beinhaltet nicht nur die eigentliche Transplantation als an sich, sondern der ganze Listungsprozess und vor allem die Nachbetreuung. Mhm. Und die Nachbetreuung wird vor allem durch unsere Pulmonologen durchgeführt. Die Listung an sich funktioniert dann meines Wissens gemeinsam mit den Herzchirurgen. Mhm. Die Nachbetreuung ist sehr internistisch geführt. Und da haben wir sehr viele sehr erfahrene und sehr renommierte Oberärzte und Experten. Und da wir halt eine pulmonologisch geführte Intensivstation sind, der Listungsprozess sehr eng von den Internisten gesteuert wird, sind dann wir die ersten Ansprechpartner. Wenn es heißt, da ist jemand, das ist egal, wo der Mensch ist, in ganz Deutschland haben wir Leute bei uns im Zentrum angesiedelt. Der ist bei euch gelistet, im Zentrum angebunden, der ist jetzt schlecht geworden, der ist infektexazerbiert oder was auch immer, holt den ins Zentrum. Und da sagen wir natürlich, bringt uns die Leute. Na, wir haben die Erfahrung mit diesen Patientinnen.
Werden die gebracht oder holt ihr auch ab?
Wir versuchen es so, dass wir sie schon, wenn es um ECMO als Bridge to Transplant geht, dass wir sie noch wach und ohne ECMO holen. Deswegen ist auch immer unser Wunsch, dass die Kliniken sensibel sind und sagen, das ist jemand, der ist gelistet, der ist jetzt der wird gerade irgendwie schlechter, irgendwas ist da nicht so richtig, dann sollen die möglichst früh ins Zentrum kommen. Aber auch das passiert natürlich häufiger, dass die Patientinnen rapide schlechter werden, intubiert werden müssen. Und dann ist es so, dass unser ECMO-Team rausfährt, rausfliegt, die ECMO vor Ort implantiert und dann gemeinsam mit den Patienten zu uns kommt. Wir sie dann, wenn sie intubiert sind, schnellstmöglich wach werden lassen, Extubationsversuch und sie möglichst ohne Tubus an der Wach-ECMO fahren wollen. Ne, im Optimalfall kommen sie dann wach und ansprechbar bei uns an. Und wenn wir dann die Entscheidung treffen müssen, wir müssen hier Wach-ECMO machen, dann bekommen die Patienten, werden die Patienten auch wach kanuliert. Das ist für die Patienten natürlich eine unglaublich herausfordernde und beängstigende Situation. Ja, die sind dann an der NIV-Maske oder am Highflow an der Kante, werden dann flach hingelegt für die Implantation der Kanülen. Und da ist es wieder die Pflege, die am Kopf steht. Es ist der Kardiotechniker, der an seiner Maschine steht. Das sind die zwei Ärzte, die die Kanülen legen. Und es ist die Pflegekraft, die am Kopf steht, den Patienten beruhigt, ihn etwas ablenkt, für ihn da ist, damit der diese Situation durchsteht.
Und wir kennen es ja eigentlich, wer am Kopf steht, trägt die Verantwortung und lenkt den Prozess. Ist es so, dass du als Pflegefachperson am Kopf auch in den Prozess eingreifen kannst? Also ich kenne es so von den Holländern, dass sobald jemand meint, etwas sagen zu müssen im Sinne von, wir sind hier falsch abgebogen oder denk hier dran oder irgendwas immer, dass jeder gleichwertig da eingreifen darf, kann, soll, muss. Ist das bei euch auch so?
Ja, schon. Also wir haben bei uns auf der Station eine ziemlich flache Hierarchie. Das ist ein tolles Miteinander mit den Ärzten. Die ECMO wird von den Herzchirurgen implantiert. Das ist immer wechseln, wer gerade die ECMOs implantiert. Das ist ein internes Rotationssystem bei denen. Die Chirurgen kennen wir dann als Team nicht so sehr, aber trotzdem haben wir für uns das Standing dann auch zu sagen, hier jetzt mal, sei es so Sachen wie jetzt nicht irgendwie zu doll daran ziehen, ne, der Patient reagiert gerade so und so, dann ne, sprechen wir da auch aus, was wir denken.
Und wie begleitet ihr das medikamentös? Also neben der Lokalanästhesie gehe ich jetzt mal von aus. Wie groß sind die Kanülen? Also einmal vom Durchmesser und von der Länge, für die das nicht kennen?
Ja, das sind, also genaue French-Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, aber das sind schon Kanülen, die so das, was so einen großen Schelden angeht, ist das schon double in size fast. Das sind schon sehr, sehr große Kanülen. Man kann mal so sagen, gefühlt sind es so kleinfingerdicke Kanülen teilweise.
Jetzt sieht nur keiner deinen kleinen Finger.
Ja,
gerade,
ich habe keine Wurstfinger, ich bin auch nicht der Größte. Es ist ein mittelgroßer, kleiner Finger.
Ja.
Und das sind schon sehr dicke Kanülen. Und natürlich ist das mit Schmerzen verbunden. Was wir dann machen, ist natürlich, die oberste Stelle ist immer Talk-Down, nicht medikamentöse Therapie, um die Patienten mitzunehmen. Situativ versuchen wir natürlich Benzodiazepine zu vermeiden. Wir arbeiten dann gerne mit Morphin als Bolusgaben, einfach um die Patienten so ein bisschen zu beruhigen, die Atmung zu ökonomisieren, was ja der Grundgedanke der Morphintherapie ist. Wir haben da halt auch viel Erfahrungswerte. Allein dadurch, dass wir pulmonologische Pflegerinnen und Pfleger sind, können wir das ganz gut einschätzen und dosieren. Und aber es ist das Gespräch, es ist das Dasein.
Das ist sehr wichtig, dass du das sagst. Ich habe jetzt gerade eine Meta-Analyse gesehen. Wir packen es in die Shownotes. Ich habe auch den Vortrag gehört, dass Morphine bei Atemnot, auch bei terminaler Situation oder bei COPD-Lern gar nicht mal so helfen. Es gibt ein paar Subgruppen, wo es anders ist, dass tatsächlich dieses Nicht-Pharmakologische. Und es gab Medizinerinnen und Mediziner, die gesagt haben, ja, aber wie machen wir das denn? Und es ist schön, dass die das als Frage stellen. Du weißt es, du hast es gerade gesagt, du stehst am Kopf. Oder deine Kolleginnen, deine Kollegen und das einfühlsame Gespräch, das nicht nur runterreden, sondern wahrscheinlich auch binnen weniger Sekunden eine Beziehung herzustellen und zu sagen, das haben andere überstanden, du auch, ich bin für dich da. Ist Dexmedetomidin ein Thema?
In der Akutsituation haben wir das noch nicht genutzt, habe ich keine Erfahrungswerte, aber im Verlauf der ECMO-Therapie, weil die Angst hört ja nach der Kanulierung nicht auf.
Genau.
Ist das schon so das Mittel der Wahl, was wir nehmen. Und auch da greifen wir, wenn der Bedarf besteht, auch wieder auf das altbewährte Morphin zurück.
Ich finde Morphin super. Das muss ein Revival erfahren. Ich glaube, dass wir sehr viel Gutes auch im Sinne von Delirprophylaxe tun könnten. Es hat eine andere Potenz als Sufenta. Klar, dauerhaft reden wir bei beiden über Abhängigkeiten, aber ich glaube, mit Morphin lässt sich auch besser irgendwie mobilisieren, weil es macht eine Bronchiodilatation, es ist anxiolytisch und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist im Kleinen etwas feiner zu justieren, zu dosieren. Ich habe eine nicht wirklich größere therapeutische Breite, aber mir ging es immer so, gerade bei COPD-Lern, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann damit ein bisschen besser hantieren. Ich weiß nicht, wie es dir da so in der Praxis geht.
Ja, also aus der Erfahrung her ist es eigentlich das Medikament der Wahl und die Angst vor der Atemdepression.
Wer ist auf der Intensivstation?
Naja, aufhören zu atmen sollte er trotzdem nicht.
Nein, aber es ist ja
ist aber nicht so groß. Die ist nicht so groß, finde ich. Also genau. Es hat, also bei uns hat es diesen schlechten Ruf oder die hören ja auf zu atmen, nee, die atmen entspannter und es ist ja das, was wir wollen.
Und bis die aufhören, werden sie ja erstmal langsam und das sollte dann jemand mitbekommen.
Und da wir in der Situation am Kopf sind, sind wir die Ersten, die es merken.
Lass uns nochmal in diesen Prozess einsteigen. Du sagtest, ihr holt sie gerne, damit sie nicht intubiert sind. Die Intubation heißt Überdruckbeatmung. Überdruckbeatmung schädigt das Organ. Aber warum ist das ein Thema? Sie sollen transplantiert werden, ist es doch jetzt eigentlich egal.
Genau, das Organ ist in der Regel verloren. Aber wir müssen sie ja noch von extern, müssen sie noch lebend zu uns bekommen. Und wenn wir zum Beispiel einen Endstage-Fibrotiker haben, der eine schwerst ausgeprägte Lungenfibrose hat, diese Organe sind, sobald wir da mit Überdruckbeatmung loslegen, sind diese Organe dermaßen steif. Und klar können wir da natürlich dann über die protektive Beatmung drüber hinausgehen, aber diese Lungen bleiben steif. Und die Gefahr der nicht mehr lungenprotektiven Beatmung sind halt Barotrauma beispielsweise. Und wenn der Patient dann extern in den Pneumothorax, in den Spannungspneumothorax, weil er nicht zu beatmen ist, dann kommt er erst gar nicht bei uns an.
Genau, Spannungspneumothorax, lebensbedrohliche Akutsituation, geht verdammt schnell innerhalb weniger Sekunden. Wäre es nicht ein Thema, eine Unterdruckbeatmung zu machen? Also denk mal, ich versuche es immer wieder in die Welt zu tragen und ich hoffe, irgendwann finde ich jemanden, der das mit mir ausprobiert. So die eiserne Lunge umgebaut und ich meine jetzt nicht diesen Thorax-Unterdruck, den es gibt als NIF-Ersatz, sondern tatsächlich im Sinne einer Beatmung, um dann Bridging to Implantation für die Kanülierung mit einer Unterdruckbeatmung, um dann zu sagen, dass wir nicht nur die Lunge schützen, sondern durch den Überdruck entstehen ja auch so Sachen, intrathorakale Druckerhöhungen, venöse Rückströme, das Herz ist sowieso belastet, vielleicht auch andere Organe. Ich bin auch nochmal neugierig, Lunge, Leber, wie ist da der Zusammenhang? Aber würdest du sagen, das ist etwas, was dich erstmal so anspricht? So, lass uns das mal irgendwie denken.
Ich habe da null Erfahrungswerte zu.
Ich auch nicht. Ich kenne es nur aus Büchern, aber ich finde es irgendwie die Idee.
Eine Idee ist es wert, aber kann man damit transportieren?
Ja, nicht so wie die Dinger früher waren. Also und klar kannst du, aber es dauert irrsinnig lange. Auf dem Landweg sicherlich, im Hubschrauber eine Herausforderung. Learjet tauglich vielleicht. Wir müssten die von der Bundeswehr mal fragen. Die transportieren ja alles von überall nach irgendwo. Vielleicht findest du eine Oberärztin, die forschen an der MRH, mit dem man das mal machen kann. Ich sehe schon das Blitzen in deinen Augen. Das könnte ein Masterarbeitsprojekt werden.
Langsam an.
5 Jahren.
Ja.
6. Wir reden, Tim, wir reden nochmal drüber. Mhm. Also, ihr holt sie, sie sollen möglichst nicht intubiert sein, sie kommen zu euch, ihr versucht, die Beatmung zu vermeiden, ihr kanüliert in Lokalanästhesie, wenn nötig, mit einer medikamentösen Begleitung, führend Opiat. Und dann, wie geht's weiter? Ich meine, die kriegen jetzt die Kanülen, sind wach. Damit steht ja nicht das Organ vor der Tür. Und ich glaube, das müssen wir auch nochmal deutlich sagen, wir reden die ganze Zeit von dem Organ, aber es wird auch deutlich, du siehst den Menschen als Ganzes und trotzdem sind wir in dem Moment organbezogen, weil dieses Organ halt Fritte ist und es muss ein neues her. Aber irgendwie müssen wir ja auch den Menschen wiederherstellen. Mhm. Aber lass uns nochmal darüber reden, wie geht's denn dann weiter? Er ist kanüliert, er ist wach und liegt rum, kriegt Druckstellen.
Gott sei Dank nicht.
Weil?
Weil wir auch uns, weil vor allem unsere Wach-ECMO-Patienten, vor allem Bridge-to-Transplant-Patienten bei uns aktiv mobilisiert werden.
Mit Kanülierung in den Leisten.
Genau, wir kanulieren, die eine Kanüle geht in die Femoralvene, also in der Leiste, und die rückführende Kanüle geht in die Jugularvene. Es gibt
Kreuz?
Unterschiedliche, am liebsten nehmen wir die beiden rechten Seiten, weil das von der Anatomie ist der Gefäßzugang dann ein bisschen netter. Da macht die Femoral, vor allem die Femoralvene, macht einen kleinen, wenn man von links kommt, muss sie so einen kleinen Knick machen. Und deswegen kanulieren wir am liebsten rechts, weil da der Zugangsweg bzw. der Weg von Richtung Vena Cava etwas geradliniger ist.
Genau, warum macht die links einen kleinen Knick?
Oh, sitzt da die Blase?
Unter anderem.
Das kleine Becken.
Auch das?
Unsere Geschlechtsorgane.
da kanulieren wir dran vorbei.
Wir gerade im kleinen Becken rum.
Richtig, genau. Nee, aber es ist schon, also ich müsste auch nochmal ins Anatomiebuch gucken. Also natürlich ist es so, auf der rechten Seite geht beides relativ geradlinig Richtung rechten Vorhof. Das nutzen wir sehr gerne, das ist klar. Ich habe jetzt gerade überlegt, auf der linken Seite, weil wenn wir die Femoralvene kanulieren und sie geht von dort, sie müsste dann einen kleinen Knick, wenn ich jetzt, ich sehe dich vor mir und ich nehme die rechte Seite oder die linke Seite, links geht relativ gerade hoch, die rechte macht einen kleinen Bogen nach links, weil unabhängig von den Organen müssen beide in die Vena Cava zum Herzen geführt werden und der eine Weg ist geradlinig und der andere geht halt, wenn ich von hier komme, irgendwie darüber. Ich kann keinen 90-Grad-Winkel in ein Gefäß bauen, das würde wahrscheinlich Trompen geben, das hat die Evolution rausgefunden, also baue ich eine kleine Kurve und dann geht das beides hoch. Ich würde sagen, das ist einfach der Weg geschuldet, dass ich ein bisschen einen kleinen Bogen brauche. Ich würde es unabhängig von den Organen sehen. Es darf jeder sofort es nachschauen und uns korrigieren. Wir sitzen hier, reden frei, ohne Skript. Aber so ist es dann auch manchmal im Dienst. Jetzt sind die wach, ihr mobilisiert sie. Das Wache, ist das denn hilfreich? Weil du sagst, sie haben Angst, sie haben Gesprächsbedarf, sie brauchen eine hohe Zuwendung, eine hohe pflegerische Expertise. Ihr werdet ja wahrscheinlich nicht 24/7 eine 1:1-Betreuung haben.
Das können wir leider nicht leisten.
Nee, also wie ist bei euch der Betreuungsschlüssel und wie macht ihr es mit der Mobilisation?
Also der Betreuungsschlüssel ist zugesichert 1:2 und in allen drei Schichten. Und zuletzt hatten wir die Situation, wo wir eben diesen Patienten hatten, Bridge to Transplant, von der Psyche her absolut an der Kante, sehr aufwendig, sehr instabil. Und da haben wir dann aus sozialen Gründen ein Bett gesperrt und haben dann gesagt, das ist jetzt eine Einzelbetreuung bis zur Transplantation.
Was heißt mit der Psyche an der Kante? Ist das depressiv? Also nicht als Diagnose, sondern als Stimmungsbild?
Es ging in Richtung Dekompensation. Wir brauchen Patienten, die aktiv mitmachen, die gewillt sind, sich bewegen zu lassen und vor allem, die auch immer noch wollen, dass ihr Organ transplantiert werden. Wenn jemand ganz klar für sich die Entscheidung auch während der Wach-ECMO trifft, auch während der Listungsprozess steht, die Patienten sind transplantabel gelistet und Patienten kommen in eine Situation oder wo sie für sich selber glaubhaft merken, dass das nicht der Weg ist, den sie einschlagen wollen. Da gehen wir interdisziplinär vor, dass unsere Psychologen noch in die Gespräche, vor allem die Gespräche führen. Und wenn die auch sagen, das hier ist eine ganz klare Therapiezieländerung, dann
von dem Menschen ausgehend.
Von dem Menschen ausgehend.
Das heißt, er trifft doch in dem Moment die Entscheidung gegen die Transplantation und damit ist ja klar, er wird sterben.
Ja.
Warum trifft ein Mensch eine solche Entscheidung, obwohl er gerade die Chance hat?
Die Patienten sind ja 24/7 an dieses Gerät angeschlossen. Und wir machen zwar viel mit denen, aber das Gedankenkarussell, das fährt viele Runden.
Ja.
Und vor so einer Transplantation oder vor der Listung ist es ja nur die Krankheit. Man merkt einfach, man wird schwächer muskulär, die Wege werden weniger, plötzlich ist da ein Heimsauerstoffgerät. Und dann kommt die Option der Organtransplantation. Wir haben sehr gute Zahlen, also das Outcome bei uns ist wirklich gut und das kann ich auch mit Stolz so sagen. Dann geht es in den Listungsprozess und da wird natürlich sehr, sehr viel, sehr positiv gesprochen. Es wird ja nicht geplant, dass die Menschen sich respiratorisch verschlechtern und dann in die ECMO müssen. Der Plan ist ja eigentlich, Listungsprozess geht durch und dann wird gewartet. Mhm. Irgendwann kommt das erste Angebot, dann werden die Patientinnen angerufen. Es gibt ein Organangebot, dann fliegt das Entnahmeteam raus und schaut sich diese Organe nochmal an. Mhm. Und vor Ort wird entschieden, das ist das Organ für den Patienten.
Weil es geht nicht nur darum, dass es auf der zellulären Ebene passt, sondern es muss auch anatomisch passen und man sieht makroskopisch vielleicht auch, dass irgendetwas dazu geführt hat, dass man es jetzt nicht ohne weiteres einbauen kann, sage ich jetzt mal technisch. Aber der Mensch, der dann sagt, okay, ich habe jetzt die Chance, er geht sogar bis zu dem Prozess, ja. Von mir aus morgen kann es losgehen. Und er sagt, nee, die Karte ziehe ich nicht.
Dann würde ich sagen, ist das auch sehr reflektiert.
Absolut, natürlich, aber hast du eine Idee davon, was dahinter steckt? Oder anders gefragt, stellt ihr Kontakt zu denen her, die die Transplantation erfolgreich überstanden haben? Weil es ist ja ein irrsinniger Reha-Prozess auch. Und ja. Du hast gesagt, ihr habt die Psychologen mit drin, ihr geht interprofessionell vor. Er hat ja auch die Entscheidung getroffen, erstmal die Chance anzunehmen. Also wenn du kannst ja auch sagen, habe ich nie mir Gedanken drüber gemacht oder so, aber ich finde das gerade sehr eindrücklich, dass der menschliche Wille, der ja über allem steht, dann auch sagt, den Weg gehe ich nicht.
Ja, die Patienten sind nach der Transplantation ihr Leben lang an das Zentrum angebunden. Sie sollen in regelmäßigen Abständen zur Nachuntersuchung kommen. Da geht es dann auch um die Compliance. Ne? Mhm. Wird die Immunsuppression korrekt genommen? Muss was verändert werden? Sie werden auch weiterhin regelmäßig bronchoskopiert, um sei es Engstellen zu identifizieren, die behandelt werden müssen, frühzeitig ein Transplantatversagen zu identifizieren. Und die sind ihr Leben lang weiter an das Zentrum angebunden. Deswegen ist es da auch wieder die Schnittstelle, die Pulmonologie, die hier federführend ist. Und die sind im Kontakt zu den Patienten. Es ist leider nicht so regelhaft, dass wir als Pflegende dann nochmal hören, wie ist es denen jetzt ergangen? Das ist dann häufig so das individuelle Bestreben der Patientinnen, sich nochmal zu melden. Wir haben, das ist so ganz, ganz rührend, das ist ein Patient, der wurde, es muss inzwischen auch so 12, 15 Jahre, also vor meiner Zeit auf der Station, wurde der transplantiert und lag auch als Bridge to Transplant bei uns auf Station an der ECMO. Und während der Zeit war seine Frau schwanger. Er hat es überlebt, die Transplantation ist geglückt und jedes Jahr zu Weihnachten bekommen wir ein Foto von dieser kleinen Familie. Und jedes Jahr wird diese Tochter etwas größer. Und das ist sowas, das motiviert uns total, weil wir wissen, es ist wieder Weihnachten, bekommt wieder ein kleines Bild und das nimmt einen mit und motiviert einen.
Es wäre ja schön, wenn ihr dann bei diesen Nachsorgeprozessen irgendwie involviert wäret, wenn die in die Klinik kommen, auch für Bronchoskopien und so weiter, einfach nur mal punktuell im Sinne der auch Postintensiv-Nachbehandlung. Ich kann mir vorstellen, also ich habe selber, das ist eins der wenigen Bereiche, die ich nie aktiv selber begleitet habe, Lebertransplantation, okay, aber Lunge, Herz ist mir nur in der Theorie bekannt. Wie ist es so mit dem Postintensiv-Care-Syndrom? Wie ist es mit Belastungsstörungen, mit Ängsten? Gibt es da was in der Literatur und würdest du sagen, neben, ich sage jetzt mal Intensivtagebuch, wäre es vielleicht cool, wenn der Kontakt zu uns, die vorher, also vor Transplantation, ihr versorgt ja auch nach der Transplantation, nach der Entlassung, pflegerischer Kontakt zu euch da wäre?
Gewünscht wäre es auf jeden Fall, aber da habe ich keine Daten zu.
Nee, aber wenn es gewünscht ist, ist da auch schon mal was. Und wir wissen ja von anderen Intensivpatienten, es gibt Belastungen, es gibt Ängste, es gibt durchaus Situationen, die im Nachgang als traumatische Belastung auch einhergehen und anderen Problematiken. Vielleicht wäre so eine intensivpflegerische Nachsorge auch nochmal so eine Idee. Neben den anderen Flöhen, die wir dir schon ins Ohr gesetzt haben für die Masterarbeit, aber irgendwann ist ja auch noch eine Promotion dran. Genau.
Think big.
Think big. Wach-ECMO und Mobilisation. Was ist konkret anders zu den anderen Mobilisationen? Weil ich sage jetzt mal, der Gefäßzugang ist das eine. Wir wissen, dass die Größe der Zugänge in dem Sinne keine Rolle spielen, wenn wir sie vernünftig sichern, wenn wir es vorbereiten, wenn die Leitungen lang genug sind, wenn man weiß, was man in welcher Reihenfolge macht. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, jemand mit ECMO setzt du nicht einfach allein an die Bettkante.
Genau, es ist letzten Endes die Absprache im Team. Es müssen die Rollen innerhalb des Mobilisationsteams sozusagen dann in der Situation müssen klar abgesprochen werden. Wir mobilisieren in der Regel immer mit Arzt. Die Rolle des Arztes in der Situation ist nicht, er sagt, was gemacht wird, sondern seine Rolle ist, weil wir vor allem die jugulär kanulierten Patienten haben, seine Hand ist an der Kanüle, an der ECMO-In-Kanüle. Wenn die Patienten dann zusätzlich noch tracheotomiert sind, hat er häufig noch die Hand am Tracheostoma, also der Atemweg, und die In-Kanüle sind dann in der Verantwortung des Arztes. Den eigentlichen Transfer macht, wenn die physiotherapeutischen Kollegen vor Ort sind, machen die Physiotherapeuten. Ansonsten übernehmen wir Pflegenden das auf. Wir mobilisieren auch ohne die Physiotherapie. Und die haben, und so ist es auch in der Guideline der ELSO zur Frühmobilisation und Rehabilitation von Patienten an der ECMO, dass der den Transfer macht, der auch den Hut auf hat. Unabhängig von Hierarchiestufen, die Patienten in der, im wahrsten Sinne ja in der Hand haben, haben auch die Verantwortung. Das heißt, sie geben das Kommando los oder in der Situation stoppen, verharren. Wichtig ist, das Ganze passiert nicht ruckhaft, das passiert koordiniert. Und wenn jetzt irgendwo Zug drauf kommt oder der Patient wird ängstlich, dann heißt es nicht, zack, zack, schnellst du wieder zurück, sondern wir verharren in der Situation, thematisieren es, führen Kabel nach, beruhigen den Patienten, regulieren vielleicht an der ECMO nochmal nach oder an der Beatmung im Highflow geben nochmal ein bisschen was dazu.
Macht doch ihr oder ist der Kardiotechniker zwingend dabei?
Der Kardiotechniker ist zwingend nicht dabei. Wir haben das Glück, dass wir eine Atemtherapeutin auf der Station haben, die sich dann zusätzlich noch um die Beatmung kümmert. Also wir mobilisieren mit, es sind so um die 4 Leute. Ne, weil die ganzen Kabel und Strippen müssen auch noch irgendwo liegen und es ist Personalaufwand. Und es ist auch wichtig, und das vermittle ich meinen Kollegen auch immer, haltet euch auch an diese Struktur, weil man mobilisiert einmal, zweimal, dreimal, irgendwann flutscht es ganz gut, man ist auch mit dem Patienten, irgendwann ist man ein ziemlich gutes Team. Ne, der Patient weiß, was er zu tun hat, jeder kennt seine Rolle. Und dann kommt die Situation, ach, ich mach das mal eben schnell so.
So fangen 80% der Weltprobleme an. Dann ist mal eben schnell irgendwas disloziert.
Und dann kommt die gute alte stille Post ins Spiel. Und dann heißt es, wer weiß noch, letztens, also da ist die, das geht gar nicht mit dem Mobilisieren. Das machen wir nie wieder. Und zack ist die Maßnahme verbrannt. Und dann geht man ins Gespräch.
Genau.
Wie war das denn?
Monitort, ja, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Die Geschichte kennen wir. Ne? Einmal geht was schief, wir hören sofort damit auf. Ohne dass wir erzählen, es ist 13.974 Mal gut gegangen.
Ja.
Monitort ihr, wie häufig es gut geht? Thematisiert ihr das in den Teambesprechungen und sagt, wir haben, keine Ahnung, 6 Transplantationspersonen hier gehabt, wir haben sie jetzt so und so häufig rausgesetzt, es ist nichts passiert, das und das ist das Outcome.
Aktuell sammeln wir noch keine Daten, aber wir sollten es tun.
Genau.
Es sind bis jetzt nur Erfahrungsberichte.
Und ich weiß, es gibt immer so ein defizitär orientiertes Reporting-System, so und so viel Katheterinfektionen, so und so viel Dekubitalulzera, so und so viel Kontrakturen, so und so viel Stürze, so und so viel Selbstextubation, wird ja auch kodiert als Zwischenfälle, ist auch in Ordnung, nicht aufhören damit. Ich würde aber sehr dafür plädieren, dass Teams damit anfangen, die Routinedaten zu dokumentieren. Wir machen es ja sowieso, ne? Also du dokumentierst doch sicherlich, wir haben mobilisiert. Und du dokumentierst vielleicht auch bis zu welcher Stufe. Nimmt ihr die ICU Mobility Scale?
Wir haben uns was sozusagen gebaut. Es ist so ein bisschen nach dem SOMS, dass wir halt ein 5-stufiges Modell haben, weil es einfach vereinfacht ist. Ich finde an der ICU Mobility Scale finde ich die Stufen 7 bis 10 ist ein bisschen zu weit ausgeklüngelt. Deswegen haben wir ein 5-stufiges Modell, bei dem wir auch gezielt sagen, das gilt jetzt nicht, das gilt jetzt nur für das, das gilt nur für das, sondern es gilt für alles. Das gilt für die laufende Dialyse, das gilt für die Beatmeten, das gilt für die ECMO-Patienten. Und diese Skala, also auch wir möchten, so will es ja auch und so ist es auch korrekt, wollen immer mit der höchstmöglichen Stufe arbeiten. Und das versuchen wir auch umzusetzen. Das heißt, wir gehen auch mit den Patienten, wenn es der Patient hergibt.
Das finde ich super. Und unterstütze ich auch in der neuen Leitlinie, haben wir das im Prozess ein bisschen geändert. Also wir haben auch am Anfang gesagt, geh mit dem Höchstmöglichen rein und schau, dass du runtergehst. Ich glaube, dass die, die regelmäßig das machen, Profis das gut hinkriegen. Wir haben es dann eingereicht bei Intensive Care Medicine und in dem Review-Prozess mussten wir so ein bisschen zurückgehen und haben gesagt, es ist individuell und wir müssen gucken. Also ein bisschen schwammiger formuliert. Mhm. Ich bleibe nach wie vor dabei, höchstmöglich reinzugehen, weil höchstmöglich heißt nicht, versuch mit jedem zu laufen, sondern in meinem Verständnis ist es, die Person am Bett, so wie du, die den zu Versorgenden kennt, mit ihm redet, die Ängste, die Nöte, entscheidet, was glaube ich könnte hier gehen. Und dann gibt es ja ein paar Entscheidungshilfen. Peter Nüderl hat da was mit zum Beispiel einer RAS-Skala oder kann ich das Becken heben, dann werde ich wahrscheinlich auch mich irgendwie setzen können und solche Sachen. Das halte ich für nach wie vor sehr, sehr, sehr gangbar. Laufen mit ECMO Königsdisziplin oder ist das fancy Kram für Vorträge? Also bringt das wirklich jetzt nicht nur im Sinne von weniger Komplikationen der Immobilität, sondern mehr psychische Stabilität? Merken die, es geht voran im wahrsten Sinne des Wortes?
Also allein schon von der Muskelarbeit, die die Patienten leisten können und müssen, bringt es Vorteile. Wir wollen die Patienten so fit wie möglich in diese Transplantation schicken. Und dementsprechend wollen wir sie muskulär wirklich so gut wie möglich betreuen. Aber ich glaube, dass der psychologische Faktor in der Situation einfach noch stärker ist. Es ist einfach dieses, die Patienten liegen dort im Bett und geben ihre Verantwortung ab oder müssen ihre Verantwortung abgeben. Es ist der komplette Verlust ihrer Autonomie. Es sind Riesenschläuche überall und wenn sie dann sehen, ich sitze erst an der Bettkante und dann sitze ich da alleine. Und dann stelle ich mich mit Hilfe der Kollegen vors Bett und gehe auf der Stelle und das mache ich. Und jetzt gehen wir nächsten Schritt und wir gehen. Ich gehe voran. Und das ist das, was die Patienten dann einfach auch motiviert, was uns motiviert und vor allem, was den Willen stärkt, weiterzumachen. Trotz der Luftnot, die die Patienten häufig immer noch spüren, trotz der Schmerzen, die sie haben, diese Kanülen. Natürlich tut das auch weh und ja, das ist klar. Unangenehm.
Und aber nicht dieses, nur die, auch ZVK ja, oder EKG angebunden absolut. Sein als Gefühl.
Und es pusht die Patienten. Und uns als interdisziplinäres Team pusht das auch.
Was steht dazu in der ELSO-Guideline und wofür steht ELSO?
Die ELSO steht für die Extrakorporale Life Support Organization. Eine Organisation, die es, glaube ich, schon seit 1989 gibt. Mhm. Und die Studien zusammentragen, die Guidelines herausgeben und regelmäßig aktualisieren, die international vernetzt sind und eine unglaubliche Datenbank haben, weil sie ihre Daten sammeln und vor allem teilen. Mhm. Und sich davon dann natürlich Studien genial ableiten lassen können.
Und auch weitere Outcome-Ergebnisse. Was steht da drin zum Laufen und zum Vertikalisieren?
In Zahlen kann ich es dir nicht genau sagen, aber die Studien zeigen schon, dass das Outcome nach einer Transplantation deutlich vorteilhafter ist, wenn die Patienten, wenn es um Bridge to Transplant geht, wach an der ECMO war.
Ja.
Und in mehreren Studien wird darauf verwiesen, dass gerade die Mobilisation und die aktive Rehabilitation der Patienten mit einer der Faktoren ist, dass das Transplantationsergebnis auch nach Bridge to Transplant so gut ist.
Und ich meine, es wird auch dringend empfohlen, möglichst weit zu mobilisieren, zu vertikalisieren und das Gehen zumindest in den Raum zu stellen, wobei da die Datenlagen manchmal heterogen sind, was das Outcome anbelangt. Wir haben es bei der Lagerungs- und Leitlinie zur Frühmobilisation gesehen, zum Beispiel, da ging es zum Beispiel um Bauchlagerung und wir haben gesehen, es gibt ganz viele, die haben Ergebnis und sagen, für die Lunge gut, aber viele Dekubitalulzera, andere haben gesagt, für die Lunge gut und gar keine Probleme. Ich glaube, das, was in diesen Studien fehlt, ist auch so ein bisschen mal zu schauen, mit welchen Hilfsmitteln wurde gearbeitet. Also die Studienergebnisse sind manchmal heterogen, weil wir nicht wissen, welche Hilfsmittel benutzt werden. Es gibt ja so eine Zurückhaltung, das genaue Produkt zu benennen, weil es dann so Industrienähe ist. Und natürlich ist es eine Gratwanderung. Ich glaube aber schon, dass bestimmte Hilfsmittel, robotische Betten, Stehbetten oder auch Mobilisationsstühle unterschiedliche Anforderungen haben und uns unterschiedlich helfen. Und das müsste man auch mal auswerten, auch pflegerisch. Bringt mich aber nochmal dahin, zu der Idee, über die positiven Sachen zu berichten. Jetzt machst du es hier auf einer Konferenz, in Vorträgen. Im Team das nochmal aufzugreifen, glaube ich, wäre auch eine tolle Idee, um so einen Bericht zu haben. Wir müssen aber so langsam Richtung Ende kommen. Was sind so noch ein, zwei Sachen, wenn du jetzt drüber nachdenkst? ECMO, Mobilisation, Bridge to Transplantation, eure Station, was du so den Hörenden unbedingt noch mitgeben möchtest. Also was ist das noch nicht Gesagte?
man redet ja immer von Erfolgsgeschichten.
Ja.
Das ist dann doch derjenige, der es geschafft hat. Das sind dann natürlich auch immer tolle Fotos, wenn man mit den Patienten läuft. Und die Geschichten, die immer zu selten gehört sind, sind halt die, die es nicht geschafft haben. Und auch das kommt vor und auch das ist, das muss man sagen, bei uns auf der Station sind immer die schwersten Situationen, wenn wir Patienten haben, die an der Wach-ECMO sind, die entweder sich so sehr verschlechtern, dass sie beispielsweise noch ins Zweitorganversagen rutschen, dass sie ein Leberversagen oder ein Nierenversagen erleben und dann nicht mehr transplantabel sind und wir uns dann interdisziplinär dazu entscheiden müssen, die Therapie zu beenden oder dass Patienten wie innerhalb des Listungsprozesses, die schon an der Wach-ECMO sind, und innerhalb des Listungsprozesses wird festgestellt, dieser Patient kann nicht gelistet werden. Und jetzt haben wir einen Patienten mit einem terminalen Lungenversagen an einer Maschine, die einfach weiterläuft. Aber wir haben kein Ziel mehr.
Mhm.
Und dann kommt die Therapiezieländerung auf ein palliatives Setting. Und dann geht es darum, Abschied nehmen, gemeinsam den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die Therapie beendet wird. Im Rahmen einer palliativen Sedierung, nachdem man sich verabschiedet hat, im Rahmen einer palliativen Sedierung die ECMO-Therapie einzustellen. Und das ist für uns als Team immer das Allerhärteste.
Besprecht ihr das nach?
Ja.
Mit dem Psychologen?
Ja, wir haben ein ganz tolles Ethikkomitee. Der ärztliche Kollege, der das leitet, gibt ganz tolle, ganz spannende Impulse in solchen Gesprächen. Gibt eine andere Perspektive. Wir besprechen das offen. Und wenn danach noch Bedarf ist, kann man individuelle Hilfsangebote den Kolleginnen machen oder halt als Team noch eine Besprechung. Und das hilft.
Mhm.
Das hilft. Aber es ist etwas, das gerne vergessen wird. Also Erfolgsgeschichten sind toll und die motivieren auch. Aber die andere Seite gehört dazu, das ist mir ganz wichtig, das habe ich auch im Vortrag thematisiert. Das darf nicht vergessen werden, das gehört dazu. Und daraus lernen wir am Ende auch und wir wachsen als Team auch.
Das stimmt, das ist ganz wichtig. Das ist wie beim Sport. Es fühlt sich gut an zu gewinnen, besser wirst du in der Niederlage.
Ja.
Du wirst immer, wenn du nur gewinnst, nicht dran denken, was ist zu verbessern. Dann passieren die Situationen mit mal eben schnell.
Mhm.
Und das professionell aufzufangen ist sehr wichtig und wertvoll. Habt ihr Palliativmediziner, die ihr dann mit involviert?
Aktuell nicht. Also wir hätten natürlich Palliativmediziner, aber wir haben noch nicht drüber nachgedacht. Bis jetzt war es immer ganz gut so, aber es ist ein guter Impuls.
Wäre es eine Idee, Pflegefachpersonen in Palliativ-Care-Kurs zu schicken, mit einer speziellen Ausrichtung für eure Station?
Ja, wir sind eine internistische Intensivstation. Wir wissen, dass Intensivtherapie seine Grenzen hat, akzeptieren die auch. Und da ist Palliativpflege, Palliativmedizin ist da eigentlich täglich Thema.
Mhm. Und es ist sehr schön, dass du sagst, diejenigen, die es nicht geschafft haben, aus Gründen, tragen trotzdem zum Erfolg bei. Das ist wirklich eine sehr wichtige Botschaft. Das ist gar nicht so traurig, wie es klingt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss an dieser Stelle. Ich könnte stundenlang mit dir darüber reden. Ich hoffe, wir sehen und hören dich noch an anderer Stelle, vielleicht auf der Jahrestagung 2026. Was ist so das Nächste, was bei dir ansteht, neben Bachelor fertig kriegen, Familienzeit, Arbeit?
Dieses Jahr erstmal nochmal das Intensivsymposium an der MAH. Es geht jetzt ins vierte Jahr. Die letzten drei Jahre waren ECMO-lastig. Jetzt geht es mehr um atemtherapeutische Themen. Darauf freue ich mich. Aber insgesamt mittelfristig mal Richtung APN und dann meine Station, mein Haus weiter voranbringen.
Sehr gut. Wo studierst du eigentlich gerade?
Ich studiere an der Apollon-Fernhochschule.
Mhm.
Ich habe mich bewusst für ein Fernstudium entschieden, weil es in mein Leben sehr gut passt. Und ich es selbst gut gestalten kann und bin sehr zufrieden.
Guck mal bei der Akon vorbei für den Master. Die haben da auch gute Ideen und es wird viele andere geben. Ich finde es spannend mit den Atmungstherapeuten. Wir haben das Forum für Atmungstherapie und Intensivbeatmung 3 bis 4 Mal im Jahr online. Wir packen die Termine unten drunter. Wir hatten letztes Jahr ein Kinderspecial und dieses Jahr im Dezember ein ARDS-Special. Da freue ich mich schon sehr drauf. Thomas Staudinger wird aus den ARDS-Daten berichten und wir werden den lieben Benny Netz dort haben, der die pflegerische / atmungstherapeutische Sicht hat. Und ich würde mich freuen, von dem MAH-Symposium von dir zu hören, Berichte. Ich freue mich auf die Sektionsarbeit mit dir bei der Deutschen Gesellschaft Internistische Intensiv- und Notfallmedizin und die Einladung ist hiermit ausgesprochen. Ich hoffe sehr, auf der Jahrestagung im Juni 2026 in Berlin dich am Rednerpult begrüßen zu dürfen und mach gerne Werbung bei den Kolleginnen und Kollegen. Je mehr, umso schöner. Und an der Stelle erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und Geduld. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Du bist wirklich ein sehr herzlicher Mensch und es kommt richtig rüber, dass du da mit Kopf, Verstand, aber auch Herz und Seele dabei bist. Das tut wirklich gut, das steckt an. Und allen Hörenden da draußen wünsche ich einen wundervollen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr diesen Podcast genossen habt. Bis dahin, alles Liebe, tschüss.
Vielen Dank und ciao.
Ja, auch das kleinste Nischenthema hat hier genug Raum bekommen, findet aber dann doch ein Ende. Ich bin sehr gespannt, was ihr von dieser Folge haltet. Auch hier, Carsten war unterwegs. Wir haben die ein oder anderen technischen Probleme gemeistert. Wir werden das ein oder andere vielleicht bei den Outtakes in der Weihnachtsfolge haben. Ich bin mir sicher, das ist nochmal hörenswert. Lieber Chris, vielen Dank für die technische Nachbereitung. Das war sicherlich nicht unaufwendig an der Stelle. Und schreibt uns gerne, ob hier noch ein Thema fehlt, ob wir bei ECMO nochmal einsteigen sollen, ob hier nochmal weitere Themen zu beleuchten sind. Wir haben den Kontakt zu den Menschen dort und können sicherlich noch das ein oder andere aufnehmen. Einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr diese Sonderfolge Carsten war unterwegs genossen habt. Wir werden natürlich wieder auch normale Folgen aufnehmen. Schreibt uns gerne, wie ihr es gefunden habt, was euch fehlt. Bleibt gesund, habt nette Menschen um euch rum. Tschüss, bis bald.
Tschüss.